Katja Adler ist Europe-Editor bei der BBC und ich habe ein Stündchen mit ihr geredet, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie das mit dem Brexit überhaupt passieren konnte und was jetzt noch zu tun ist. Hallo Katja.
Hallo.
Europe-Editor, ist das Europakorrespondentin auf Deutsch?
Nein, das ist so, es ist ganz kompliziert, weil auch auf Englisch, die Leute wissen überhaupt nicht, was Europe-Editor ist. Ja. Ich bin so wie die Chefkorrespondentin für ganz Europa.
Alles klar.
Das heißt, dass die Korrespondenten in ganz Europa mich hassen, weil wenn es gerade interessant wird, wo sie arbeiten, dann komme ich. Obwohl das Coronavirus hat das etwas geändert, weil ich nicht jede zweite Sekunde auf ein Flugzeug hüpfe. Aber in Theorie so ist es.
Du bist seit 20 Jahren in Europa unterwegs. Und angeblich.
Viele Jahre inzwischen im Nahosten.
Okay, aber angeblich ist die Europäische Union ja für Briten überhaupt nicht gemacht. Wie fühlt sich die EU an für dich als Britin, wenn du sie bereist?
Na, ich würde das auch nicht so sagen. Also, wenn du das Referendum in Großbritannien angeschaut hast, ist es nicht, dass eine große Mehrzahl der Briten außer der EU austreten wollten. Im Gegenteil. Und deswegen ist es so kompliziert geworden. Das war also, das Ergebnis war so knapp. Und ich würde sagen, also, das hört man sehr oft in EU-Kreisen heutzutage, dass die große und leidenschaftste EU-Bewegung in ganz Europa liegt jetzt in Großbritannien. Weil nach dem Brexit-Wahlen haben viele Briten entdeckt, wie europäisch sie sich eigentlich fühlen. Also ich würde nicht sagen, dass die EU für Briten nicht geschafft oder geeignet ist, sondern dass seit 2016 ging es sehr viel über Identitätspolitik. Mhm. Das hat man auch in Deutschland gesehen und Dänemark, in den USA überhaupt mit Trump. Wer bin ich? Was heißt es, Briten zu sein? Oder was heißt es, Deutsche zu sein? Wie sehe ich mein Land? Wie verstehe ich meine Nationalität? Und so ging ich auch mit Brexit, würde ich sagen.
Das heißt, die Frage, die sich überall in Europa gestellt wurde, ist nur zufällig in Großbritannien mit britisch sein bedeutet nicht in der EU zu sein beantwortet worden?
Also man weiß eh, also es würde nicht stimmen, wenn ich nicht sagen würde, dass es nur mit 2016 zu tun gehabt hat. Im Großen und Ganzen, die viele in Großbritannien haben eine sehr unangenehme Beziehung der EU gegenzu gehabt, also ganz von Anfang an. Diese Idee, ist das wirklich so eine, wie sagt man auf Deutsch, transactional relationship, also das heißt, geht es nur um Geld, ganz kurz gesagt, oder ist es mehr, ist es dieser, dass man immer näher aneinander zusammenkommt, ja, und auch politisch, dass man mehr und mehr politische Macht auf Brüssel aufgibt. Mhm. Also das war immer in Großbritannien eine große Frage und viele, besonders in der Conservative Party, sehr unangenehm mit dieser Beziehung waren. Also das stimmt und hat wirklich gar nichts mit 2016 zu tun.
Aber was haben die Briten für ein Problem mit der EU? Also es ist doch eigentlich ganz cool.
Also du sagst, dass es ganz cool ist, aber ich glaube auch, dass es gibt viele in Deutschland, die das nicht so ganz cool finden. Und eigentlich, also in Großbritannien, man schreibt und spricht sehr viel von Euroskepticism, dass man euroskeptisch ist. Aber ich sage eigentlich, ich definiere das mehr als Brüssel-skeptisch. Weil wenn man jetzt, also vergessen wir eine Sekunde Großbritannien, aber wenn man die Umfragen im ganzen Europa anschaut, also die EU ist jetzt mehr beliebt, als es je war seit 1986. Mhm. Aber das heißt nicht, dass jeder Deutsche ganz zufrieden ist, diese Idee, dass, also ich sage das unter Anführungszeichen, ja. Brüssel, also unsere Politik entscheidet. Also im Gegenteil, viele sagen nein. Also wir möchten für uns entscheiden, wo unser Geld geht. Also deswegen die Europolitik ist so kompliziert, weil viele Deutschen sagen nein, wir möchten nicht, dass unser Euro nach Spanien fließen oder nach Italien fließen. Das ist Brüssel-Skeptik. Skeptizismus, kann man das sagen?
Kann man sagen.
Und nicht so mal euroskeptisch, weil viele akzeptieren, dass die EU eine sehr gute Idee ist, besonders heutzutage, also wir wissen nicht jetzt ganz genau, vielleicht wenn man deine Podcast live also zuhört, aber wo wir jetzt das aufnehmen, wissen wir nicht hundertprozentig, wer jetzt im White House sitzen wird.
Stimmt, heute ist der 5. November 2020, ja.
Aber wir haben jetzt jahrelang gehabt, wo die EU, wo Europa zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg also nicht hundertprozentig nach Washington schauen kann und sagen, okay, wir fühlen uns jetzt sicher, weil Washington also ganz bei unserer Seite steht. Also das kann man nicht mehr so hundertprozentig akzeptieren oder wissen. Wir wissen nicht, was jetzt mit Wladimir Putin passiert, was ist mit China, Globalization. Also die Welt, in der wir jetzt leben, ist sehr unsicher.
Ja.
Und deswegen in vielen Umfragungen sieht man, dass viele Europäer sagen, okay, die EU ist nicht toll, wie du sagst, vielleicht nicht 100% ist fantastisch, aber better in than out. Ja. Ja, wir fühlen uns viel mehr sicher, wo wir einander nebenbei stehen, als ganz alleine in dieser Welt, wo so vieles unsicher ist. Für viele Briten, die sagen, oder die haben gesagt in 2016, wir fühlen uns viel sicherer alleine als innerhalb der EU, weil die Meinung war, wenn wir in der EU stehen, wir sind nur eine in 28, und unsere Stimme ist immer die leiseste, was eigentlich ein Missverständnis
war. Das ist ja Unsinn, es war ja eine der lautesten.
Es war sehr laut, aber so war das in Großbritannien nicht verstanden oder nicht betrachtet. Noch dazu kommt, dass in viele Zeitungen in Großbritannien, also die waren von ihrer Meinung her sehr, also anti-EU. Das hat auch mit Boris Johnson zu tun gehabt, dass er vor vielen Jahren in Brüssel gearbeitet hat als Journalisten für The Telegraph. Er war berühmt dafür, dass er einen Tag eine Geschichte über Bendy Bananas geschrieben oder was auch immer. Das war, die waren ganz tolle oder lustige Geschichten, aber die haben nicht gestimmt immer oder oft. Ja, und das Problem ist auch am Tage des Referendums. Es gab so viele negative Berichte in den Zeitungen in Großbritannien. Das macht alles ganz viel komplizierter. Aber man muss einfach sagen, dass viele Briten die EU nicht mögen, nicht wollen, und glauben, dass es wird nicht mehr sehr lange existieren. Und andere jetzt, besonders nach 2016, sind in der EU verliebt und glauben und fühlen sich sehr europäisch allgemein und sind jetzt sehr traurig und wütend. Und das sieht man in Twitter. Also du bist im Twitter. Aber jedes Mal ist es mit Covid-19 oder mit dem Wahlen in den USA. Man braucht wirklich gar nichts, wo Leute wieder dazukommen auf Brexit. Und die politische Stimmung in Großbritannien, also die sind ganz tiefe Wunden jetzt in unserer Gesellschaft in Großbritannien, die nicht geheilt haben seit 2016.
Ja, ganz im Gegenteil, oder? Ich habe das Gefühl, dass diese Wunden noch viel weiter aufgegangen sind. Also damals gab es noch, UK hat auf mich immer den Eindruck gemacht, eine stabile, liberale Demokratie zu sein, die Wiege der Demokratie in Europa, also zumindest der modernen Demokratie. Und jetzt ist so jemand wie Boris Johnson ernsthaft Ministerpräsident, es gibt eine Brexit-Party ohne Programm. Was habe ich nicht verstanden an den Briten? Also wie konnte das passieren? Das kann doch nicht nur daran liegen, dass irgendwelche Verleger Mist auf die Titelseiten schreiben.
Man hat das Gefühl in Großbritannien, dass man nicht genau versteht, was gerade passiert, sowieso. Also wirklich, das Haufen mit Covid-19 und wie die Regierung zusammen umgeht, Brexit, die Verhandlungen, die Zukunft. Also ich würde sagen, dass unsere Gesellschaft wirklich zerrissen ist. Wenn zum Beispiel es mit den Verhandlungen schief geht, ist es aber ganz einfach für Leute, die für Brexit gestimmt haben und immer noch dazustehen, zu sagen, also unsere Schuld ist es nicht, das hat mit der EU zu tun, weil die müssen, I'm so sorry, like with my German all of a sudden, die möchten uns verstrafen. Und deswegen geht es schief. Das hat mit uns und mit unserer Regierung gar nichts zu tun. Und die, die gegen Brexit gestimmt haben, sagen, schau, das ist eine Katastrophe und die EU hat recht und wir liegen jetzt in der Scheiße, darf ich sagen. Mhm. Die sind auch ein bisschen extrem, weil natürlich, you know, die EU spielt nicht immer clean. Ich meine, das ist auch, also jede in einer Verhandlung möchte die Beste daraus nehmen. Und das heißt, du musst irgendwie überall ein bisschen zynisch sein in Verhandlungen. Es gibt keine Goodies und Baddies sozusagen. Aber es gibt diese zwei Prisms jetzt in Großbritannien, die für Brexit sind oder gegen oder für die Regierung oder gegen die Regierung. Und so verstehen sich im Moment die ganze Welt. Also das ist etwas sehr extrem schwarz-weiß, wie ich das beschreibe. Aber irgendwie, man hat so ein Gefühl jetzt heutzutage.
Wird das Vereinigte Königreich diese ganze Sache eigentlich überleben? Was denkst du? Weil im Wesentlichen ist Brexit ja...
Du meinst mit Schottland Nordirland.
Nordirland, Wales auch wahrscheinlich, weil am Ende war es ja überwiegend England, was pro-Brexit gestimmt hat, ne?
Ja, und Wales.
Wales auch? Okay.
Ja. Also wird es überleben? Also es gab schon sehr viel Druck auf die United Kingdom vorher mit Schottland. Mhm. Also die haben ihre Referendum gehabt kurz vor dem Brexit-Referendum. Also das ist nichts Neues. Aber mit Brexit und dann auch mit Covid-19 noch dazu gibt es dann das Gefühl, aber nicht nur in Schottland, aber das Gefühl, dass diese Regierung schaut nach London oder schaut nach den Southwest oder also das, denen ist wirklich egal, nicht egal, aber nicht so wichtig, was in Schottland passiert oder in Nordirland passiert oder auch im Nordengland passiert. Mhm. Und das gibt noch einen Druck auf the United Kingdom, also nicht, dass der Norden irgendwie weg von den Süden kommt. Aber jetzt in Schottland, also in Umfragen, die waren nie so hoch als jetzt für den Separatismus. Und in Irland gibt auch die Frage, wird man dann in den nächsten 10 Jahren ein United Ireland sehen? Ja. Also ich würde sagen, die schottische Frage ist viel kritischer, lauter und heißer momentan als die irische Frage. Also das wäre wirklich viel mehr in der Zukunft. Das ist nicht von heute auf morgen. Aber wenn die Schotten haben nächstes Jahr Wahlen, es ist wirklich hochwahrscheinlich, dass die SNP, also die Scottish National Party, dass sie diese Wahlen gewinnen werden. Und wenn, dann werden sie Druck auf Boris Johnson geben, dass sie eine neue Referendum wollen. Also momentan hat er gesagt, also nein, der würde das nie akzeptieren. Aber wenn sie eine große, riesengroße Mehrheit haben, kann er das verneinen? Kann er wirklich für wie lange Zeit kann er sagen, nein, du darfst keine Referendum haben oder ihr dürftet das nicht mehr haben. Also es gibt wirklich Druck auf the United Kingdom, es gibt Druck innerhalb Englands zwischen Nord und Süden jetzt mit Covid. Also das ist wirklich echt kompliziert und ich würde sagen, dass das Volk in Briten, die leiden momentan. Mhm. Aber wo die Schuld geben, das ist unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass alle Briten schauen nach Boris Johnson und sagen, also du baust nur Mist und das kann nur schief gehen. Also das ist wirklich unterschiedlich. Das wäre zu einfach zu sagen.
Also aus meiner Perspektive jetzt, also aus Deutschland heraus, habe ich das Gefühl, es kann nur schief gehen. Egal, was Großbritannien gerade macht, es kann nur schief gehen. Also Boris Johnson hat es nicht im Griff. Also Boris Johnson hat weder das Covid-Management in irgendeiner Form im Griff, noch das mit dem Brexit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir was... Also ich habe das Gefühl, wir sehen ein No-Deal-Brexit am 1. Januar.
Ich würde sagen, im Gegenteil.
Ach.
Ich würde sagen, dass Boris Johnson jetzt braucht einen Erfolg mit dem Brexit-Deal. Der kann, also wo so viel schief geht mit Covid-19 und das Management, also nicht nur das Virus, das ist verbreitet, weil alle Regierungen haben damit Probleme, ehrlich gesagt, nicht nur Großbritannien. Aber ich glaube, dass jetzt mittendrin, wo er ist und die ganze wirtschaftliche Probleme, wenn er ein No-Deal-Brexit noch dazu hat, das würde wirklich, wirklich schlecht für ihn schauen. Das glaube ich wirklich, weil er hatte eine ganz gute Gelegenheit. Also wenn er wirklich jetzt ein No-Deal-Brexit wollen würde, er hat eine ganz gute Gelegenheit letzten Monat. Also vielleicht erinnerst du dich dran, es gab einen EU-Gipfel. Das war ohne Boris Johnson natürlich, weil Großbritannien seit Ende Jänner aus der EU jetzt schon ausgetreten ist. Also Boris Johnson hat gesagt, ja, und wenn sie über Brexit gesprochen haben, die haben nicht über Intensive Talks gesprochen, das ist nicht gut genug. Und die haben den ganzen Schuld auf die Schulter der Briten gegeben, dass wir alle Kompromissen treffen müssen, wenn wir einen Deal wollen, das geht nicht. Und er hat dann jetzt gesagt, okay, wir unterbrechen jetzt die Negotiations und wenn die EU ihre Meinung nicht ändert, dann ist es aus. Das war die Gelegenheit. Also wenn er wirklich eine No-Deal-Brexit wollte, das wäre die Gelegenheit zu sagen, nichts, das, was die EU gemacht hat, nachdem war gut genug und er kommt nicht zurück. Aber er ist zurückgekommen, die Regierung ist zurückgekommen. Ja. Und ich glaube, weil die zurückgekommen ist, das war ein sehr starkes Zeichen, dass sie einen Deal wollen, dass sie einen Deal brauchen. Ob wir einen Deal bekommen oder nicht, das wissen wir noch nicht, weil beide Seiten müssen große Kompromisse eintreten, nicht nur Großbritannien. Aber ich würde sagen, Großbritannien müsste mehr Kompromisse akzeptieren als die EU vielleicht. Aber man kann ewig lang darüber diskutieren, wer mehr, wer braucht das mehr, wer leiden, wer würde mehr leiden. Aber wir wissen alle, wenn es ein No-Deal-Brexit, wenn es dazukommen würde, also wirtschaftlich gesehen, würden alle Seiten darunter leiden, in der EU auch und auch Großbritannien.
Welche Zugeständnisse müsste die EU machen?
Also die haben schon einige Sachen akzeptiert, zum Beispiel, das ist sehr, sehr technisch und kompliziert, aber die EU am Anfang meinte, dass wenn es zum State Aid kommt, das heißt, wie viel Geld das die Regierung ausgibt, um seine eigene Industrien zu unterstützen, das muss Dynamic Alignment sein. Das heißt, dass du musst nicht nur die jetzige EU-Regeln akzeptieren, sondern wenn die EU die Regeln erneut musst du das auch erneuern in Großbritannien, obwohl du nicht mehr Mitglied der EU bist. Mhm. Das konnte Großbritannien nicht akzeptieren und das verlängt die EU nicht mehr. Also zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. In Fisch, also da muss die EU Kompromisse eingehen, das weiß die EU auch, aber dann ist es ein Question von Timing. Die UK muss akzeptieren, dass wenn es I'm going to say this in English. You have to forgive me. If the UK is going to have zero tariff, zero quota access to the EU single market, the UK has to accept that the EU is not going to do that if it believes that UK businesses would have an unfair competitive advantage, right?
Yeah.
And that's why that's called the level playing field.
Level playing field. Das hatte David McAllister vor ein paar Wochen auch hier in der Sendung erklärt. Das Problem ist halt, dass UK uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt der Europäischen Union haben will, gleichzeitig aber in der Lage ist, Dumping zu betreiben.
Ja, aber Dumping zu betreiben insofern, dass zum Beispiel es gibt ganz starke Regeln innerhalb der EU, wenn es zu Umweltregeln kommt oder Arbeitsregelungen. Oder wie viel eine Regierung zahlen können, um seine eigene Industrien zu unterstützen oder zu fördern. Wenn die UK nicht gleiche Regeln hat oder ähnliche Regeln hat, oder und auch, wenn ein eventuelles Abkommen zwischen den beiden nicht eine ganz starke Dispute-Mechanism hat, also das heißt, wenn die EU die Regeln oder die UK die Regeln bricht, beide Seiten möchten, also besonders die EU in diesem Fall, möchte very, you know, they want very quick and aggressive and legal means. They want to have those means to come back on the other side. So, for example, even if the two sides agree not to rules but to principles on the environment, on labor regulations and on state aid, so those competition rules, if the UK says, yeah, but afterwards, from 2021 onwards, breaks the rules, the EU wants to have a very, very tough mechanism in place to punish the UK.
Yes, of course. Who wouldn't?
Right. And the UK, it's in the UK's interest as well. That's called the governance of the deal. So kind of as important as the competition regulations is the governance of the deal as well. right? And the UK has to accept that is so important to the EU. And if the EU, it comes down to the bottom line, if the EU does not feel that its single market is sufficiently protected against competition from such a close neighbor mm-hmm. with good access to its market and also historical access, because the UK already has so many contacts across the EU, then no deal will be signed. But the EU has to accept that the UK wants to have much more sovereignty over its own waters and its own fish. And that is where the EU is going to have to make a big compromise.
So it's all coming down to the fish.
No, it doesn't. The UK wants to say that it's coming down to the fish because that's where it's going to make the biggest win. And that's where it will be able to sell the deal back home with that big win. But for the EU, it comes down to competition regulations and safeguarding the single market. But, you know, no deal is successful if both sides can't go away afterwards and say, I've won this or I've won that. That is the art of the good deal. And the EU has said right from the beginning, it doesn't care how the UK sells the deal. It just wants the deal and to know that it has protected its single market as much as possible. Das haben wir von Anfang an von Angela Merkel gehört. Also, sie möchte die UK ganz näher an der EU haben, auch nach Brexit. Aber the UK is a massive competitor, really, economically, on the doorstep. And you can't ignore that. And she said that right from the beginning. Aber ich muss auch sagen, Angela Merkel ist fast die Einzige. Ich sage fast die Einzige. And in the big picture to sehen. Also sie sieht das immer auch geopolitisch gesehen. Und nicht nur Single Market, Single Market, Single Market. Weil sie sagt, auch was wir vorher besprochen haben, Putin, Donald Trump, wenn er in Washington bleibt, aber auch China, the coronavirus, was auch immer, man muss zusammenarbeiten.
You don't want UK to be the playing ball of Russia.
No, you don't want that, but also, you know, the EU has always wanted to be a big player on the foreign policy stage, right?
No.
But it isn't. It's a big player economically, but not in terms of foreign policy. The real European clout, if you look at the talks with Iran, you know, you want the UK alongside France and Germany. You don't want them separately. You want to be together. And Angela Merkel, I think because of her history, you know, under in East Germany, and before that being very aware of the Second World War history that is on Germany's shoulders, she is consistently the one who talks about not wanting a breakdown in relations because of Brexit. Because if there is a no deal situation, it's not just economic problems. You know, there will be bad blood between the two sides for quite a time to come. And that will affect geopolitical relations as well.
Also ich habe dich richtig verstanden. Eigentlich müsste die Europäische Union nur sagen, okay, there's your fish and we compensate our fishing industry. Warum machen wir das nicht?
Weil es nicht so einfach ist. Weil Fisch in Großbritannien, so wie für besonders 8 europäische Mitglieder, sehr heikles Thema ist. Also vom GDP gesehen ist es nichts. Aber es ist politisch gesehen ist es sehr wichtig. Wenn man Emmanuel Macron betrachtet zum Beispiel, obwohl die nächste Präsidentschaftswahlen in Frankreich nicht bis 2022 kommen, er ist schon in Election Mode. Also das sieht man. Und für ihn, also er muss seine nationalistische Credentials zeigen. Das muss er, weil es ist höchstwahrscheinlich, also 90% würde ich sagen, dass Le Pen wieder mal seine große Gegner wird. Also das heißt, was müsste er zeigen mit Brexit? Der müsste zeigen, dass wenn man die EU verlässt, ist es schwierig. Er muss zeigen, dass die EU für ihre Mitglieder, für seine Mitglieder kämpft. Und er muss auch zeigen, dass er national gesinnt ist. Das hat man auch jetzt neulich gesehen, diese Woche, mit was in Wien passiert ist. Ich habe jahrelang in Wien gelebt und das war so irrsinnig traurig, was im ersten Bezirk dort passiert ist. Aber wie er darauf reagiert hat, wie er Emmanuel Macron auf die Attacks in Nizza, in Lyon reagiert hat, das war auch sehr nationalistisch. Auch die Wörter, die er manchmal, aber auch seine Politiker benutzt, sind manchmal Vokabeln, dass man eher, also rechts, wenn nicht mehr extrem rechts, sieht oder hört normalerweise. Und, aber warum? Weil er diese Wählen fangen möchte vor den Wahlen 2022. Also das sieht man, dass Nationalpolitik dazu kommt. Niederland, okay, es gibt niederländische Parlamentswahlen nächstes Jahr. Das heißt, für Mark Rutte ist es auch wichtig, dass er nicht von heute auf morgen auf seinen Fisch aufgeht. Also Nationalpolitik gibt es nicht nur auf die Seite Großbritanniens in den Brexit.
Okay, also betrachtest du, oder sollten wir die EU nicht, also wir sollten nicht gucken, dass die EU mit UK verhandelt, sondern wir sollten als EU erstmal unseren, ja, our own shit, get your own shit together. Also wir sollten erstmal unsere eigenen Nationalismen in irgendeiner Form an den Fisch knüpfen, um dann UK einen Vorschlag machen zu können. Aber uns fehlt doch die Zeit.
Ja, aber ich muss sagen, Michel Barnier hat schon mehrmals versucht, the fish shit zu organisieren. Also, er ist jetzt schon mehrmals an the fishing states gegangen und hat gesagt, bitte, 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 wir müssen flexibler sein. Aber ihre Standpunkt war auch, also ich sag, wenn ich sage ihre, ich spreche jetzt von den Niederlanden zum Beispiel oder Frankreich, die haben gesagt, okay, wir wissen, dass wir Kompromisse eintreten müssen, aber die Engländer müssen, also ich sage Engländer, nein, die Briten müssen zuerst sich bewegen. Die müssen zuerst die Kompromisse eingehen, wenn es zu einem Single Market kommt. The Competition Regulations, the Level Playing Field. Das müssen wir zuerst sehen, bevor wir irgendwas mit Fisch machen. Und das ist das Problem. Also die Zeit wird wirklich knapp, aber das haben wir seit Monaten gesehen. Ich glaube, es hat jetzt wenig mit technischer Meetings zu tun jetzt. Also man kann weiter technische Meetings till we're blue in the face haben, aber es ist politisch jetzt wichtig, ja. Und das heißt, Boris Johnson momentan hat sehr viel mit Covid zu tun. Der muss diese Kompromisse eingehen. Für ihn, wir haben das jetzt kurz besprochen, aber der hat jetzt irre viele Probleme mit seiner eigenen MPs, die sogenannten Backbench MPs. Die sind wütend, aber auf verschiedenen Gründen. Manche sind wütend, weil sie keine zweite Lockdown wollen oder akzeptieren, also wirtschaftlich gesehen. Und andere sind wütend, weil die ganz neue MPs sind, die aus dem Norden kommen, die traditionell Labour wählen, aber die gingen jetzt zum Boris Johnson, weil die Brexit wollten. Und jetzt sagen sie, dass die Regierung den Norden Englands überhaupt nicht geschützt hat mit Covid-19. Also er hat viele wütende MPs auf seine Händen. Und deswegen, also mindestens in Brüssel ist die Theorie, dass er wirklich bis letzte Minute warten möchte, um die Kompromisse eingehen zu müssen. Um dass er sagen kann, okay guys, it's either no deal, all these compromises, this is where we're going.
Heute ist Donnerstag, der 5. November. Dazu hat er doch höchstens noch 3-4 Tage Zeit, oder? Dann
Nein, viel mehr. Nein. Du machst den Fehler, dass du diese Brexit-Deadlines akzeptierst. Du solltest EU und UK-Deadlines nie akzeptieren. Niemals. Nein. Also wie viele Deadlines haben wir schon gesehen, die vorbeigegangen sind?
Ja, aber es ist ja einfach ein quasi natürlicher Zustand. Also das muss durch die Parlamente, also es muss durchs Europaparlament, es muss teilweise, wenn wir Pech haben, noch durch nationale Parlamente.
Ja.
Irgendwann läuft die Zeit davon.
Es hat nichts mit Pech zu tun, sondern mit Planung. Irgendwann einmal müssen alle EU-Chefs übereinstimmen, dass was in diesem Brexit, in diesem Vertrag beschlossen wird, ist EU-Kompetenz und nicht Nationalkompetenz. Mhm. Das heißt, wenn alle EU-Chefs sagen, okay, wir haben jetzt die juristische Text gesehen und wir akzeptieren, dass die Kommission hat das für uns verhandelt und eigentlich ist es ihre Kompetenz. Wenn Sie das akzeptieren, alle 27 Chefs, dann braucht man nur die Zustimmung der EU-Parlament. Okay, das macht es viel einfacher. das ist, wenn ich sage einfach und dass wir viele Zeit haben, das ist alles unter Anführungszeichen. Das ist wirklich höllisch spät jetzt. Aber ich glaube, wenn die eine Zustimmung Ende November, Anfang Dezember bekommen, gibt es Zeit genug. Aber das ist, man sagt das, squeaky bum time. Ja, das ist wirklich, you know. Aber möglich ist es. Und sagt das nicht immer Angela Merkel, wenn es einen Wille gibt, gibt es auch einen Weg. Ich glaube, das ist knapp, aber möglich.
Wir haben eben schon ein bisschen über Schottland geredet, du hast kurz Irland erwähnt und gesagt, Irland ist kurzfristig kein Problem. Wir reden über Schottland, aber was ist eigentlich mit Gibraltar?
Eigentlich möchte ich nicht sagen, dass Irland kein Problem ist. Also Nordirland macht sich sehr viele Sorgen. Also das hat nichts mit Verlassen von den United Kingdom zu tun, sondern auch wie ihre Zukunft aussieht nach Brexit, also nach die Transition Period. Also da macht sich sehr viele Sorgen und es gibt viele in Nordirland, die beklagen sich, dass die Regierung dass von Boris Johnson Nordirland nicht als Priorität sieht, überhaupt nicht. Also
das war doch ja eigentlich schon immer so, oder? Dass Nordirland eher so nebenbei war.
Nordirland hat das Gefühl, in Gibraltar, haben sich zu 96% gegen Brexit gestimmt damals in 2016. Und kein Wunder, weil sie ein Rock sind, ganz klein. Die verknüpft sich mit Spanien. Es gibt tausende Menschen, die zwischen Gibraltar und Spanien jeden Tag gehen, um zu arbeiten. Und natürlich mit Brexit kommt eine Ende zu die Bewegungsfreiheit. Weil was du vorher gesagt hast, dass die Briten wollen vollkommene, wie sagt man, you know, complete access to the single market. Eigentlich das ist das für Güter und Services, wenn sie das bekommen, aber die bekommen das nicht, you know, complete access, aber nicht mit Personen. Und das heißt, für Gibraltar ist das ganz, ganz kompliziert. Was Gibraltar und Spanien möchte, ist, dass die Gibraltarier Freedom of Movement behalten können und dass die EU und Großbritannien eine Möglichkeit finden, das zu ermöglichen. Am Anfang hat die britische Regierung gesagt, hundertprozentig nein, aber jetzt sieht es viel flexibler aus. Was kompliziert ist dann natürlich, ist, du hast so viele Ausnahmungen. Du hast Gibraltar mit Freedom of Movement, möglicherweise. Und dann hast du Nordirland, das also juristisch gesehen außerhalb der EU ausgetreten ist, aber praktisch gesehen innerhalb der EU bleibt, wenn es zum Binnenmarkt kommt und
Zollunion. Mhm. Kann das überhaupt funktionieren?
Es ist ganz kompliziert. Also es ist, wenn diese Regelungen beschlossen sind, muss es dann irgendwie funktionieren. Aber man sieht auch mit diesem Scheidungsvertrag von letztes Jahr. Also in Theorie war Nordirland total geregelt. Das war alles, beide Seiten haben also endlich einmal einen Vertrag geschlossen und, you know, the Irish Protocol. Aber in Theorie, in praktisch, es gibt irrsinniger viele Probleme, wie man jetzt sieht.
Hätte eigentlich die Europäische Union irgendwas machen können, um die Briten in der Europäischen Union zu halten?
Oh. Ja, natürlich gibt es viele Meinungen dazu. Es gibt viele in Großbritannien, die sagen, David Cameron,
erinnerst du dich an ihn?
Ja, er ist der Ex-Premierminister.
Schämt er sich eigentlich?
Wenn, dann macht er das ganz heimlich. eigentlich ist es ganz interessant, weil ich lebe und arbeite in Brüssel. Und wenn man in den Institutionen geht, also jetzt nicht mehr so, aber für die ersten Jahre nach Brexit, du konntest von Boris Johnson reden, du konntest von Theresa May reden, aber the British leader wäre wirklich, das war so wie, it's like purple smoke coming out of the ears and noses and eye sockets von alle, die in der EU gearbeitet haben, das war David Cameron, also er. Okay, aber er wollte so ein Reformpaket von der EU bekommen und viele in Großbritannien sagen, wenn er hätte bekommen, was er wollte oder wenn er bekommen hätte, was er wollte, das war so ein Emergency Break Immigration, dann wären die Briten in der EU geblieben. Aber wie wie hätte die EU das machen können? Das ist, ich würde sagen, also von der EU-Seite betrachtet, die EU konnte nicht, also die Briten haben sehr oft Exceptions bekommen. Ja. Also, you know, opt-out on immigration, opt-out on the euro. And es gibt 4 Säulen von der EU und freedom of movement ist eine von denen, of the single market, you know. Und wenn die Briten wirklich daraus austreten hätten können, ich glaube, das wäre zu viel, weil die EU muss immer auch, also das war zu viel für die EU. Weil die gesagt haben, zum Beispiel, und das kommt auch mit Brexit dazu, weil sehr oft die Briten sagen, warum können sie für uns nicht eine Ausnahme machen? Wir sind ganz gut befreundet, wir sind wichtige Partner, aber für die EU ist es nie nur Großbritannien. Die müssen an ihre ganze Binnenmarkt denken. Die müssen auch an EU-Mitglieder denken, die Regeln nicht halten wollen, zum Beispiel Ungarn oder Polen, aber nicht nur Ungarn und Polen, ja. Und die müssen auch an ihre andere Partner weltweit anschauen, also Japan oder Mexiko. Wenn sie ganz große Ausnahme für Großbritannien machen, dann könnte Japan zurückkommen und sagen, genau, hey, wir möchten unseren Vertrag jetzt neu machen, das können wir nicht akzeptieren. Also das ist, ich glaube, innerhalb Großbritannien, viele haben ihre Binoculars an oder die sehen das mit einem, ja, Monocle oder was auch. Das ist, ja, geht nur um uns, aber für die EU geht es nicht nur um Großbritannien. Und auch damals mit David Cameron, wenn du so eine riesen Ausnahme machen würde für Großbritannien mit Bewegungsfreiheit, also wo würde das ändern? Man sieht sowieso, wenn es zum Euro kommt oder wenn es zur Migrationspolitik kommt, es gibt 27 verschiedene Meinungen. Die EU funktioniert nur und kaum manchmal, aber nur, wenn es Regeln gibt. Und wenn jeder die Regeln bringt, jeden zweiten Tag, und natürlich, das ist so wie George Orwell. Alle Mitglieder sind gleich, aber einige sind gleicher als andere oder, you know, more equal than others. Aber es gibt im Großen und Ganzen Regeln und das muss akzeptieren und dass die EU weiter existieren kann. Und ich glaube, für die EU damals haben sie uns gesagt, nein, das geht für uns einen Schritt zu weit. Wir lieben Großbritannien, wir brauchen Großbritannien. Wir geben dazu, dass ohne Großbritannien die EU viel schwacher
zumindest
ist.
Zumindest außenpolitisch, ja.
Aber auch wirtschaftlich.
Na, das kann man kompensieren mittelfristig. Also dann machen wir halt, dann handeln wir halt mehr mit China oder was weiß ich was.
Nicht so einfach, so sehr viel mehr mit China zu handeln. Weil, also, jetzt auch besonders, wo Großbritannien weggegangen ist, sind die Protektionisten viel stärker als seine Stimme. Du hast Frankreich zum Beispiel, und die sagen, nein, wir sind gegen Dumping. Und vorher, also Deutschland hat sich, ich sag das auch unter Anführungszeichen, Deutschland hat sich versteckt hinter Großbritannien, weil in Theorie, Deutschland und Frankreich sind die Best, ja, Buddies. Und momentan gehen die Beziehungen besser. Also, aber wir haben jahrelang gehabt, wo das wirklich nicht der Fall war. Und im Binnenmarkt oder wenn es zum Kompetitionsregeln kommt, also das war ganz angenehm für Deutschland und Niederlanden und Schweden und Dänemark, hinter Großbritannien zu stehen. Jetzt ist es komplizierter geworden. Und mit China ist es komplizierter jetzt, weil wenn man sagt, man möchte keine Dumping und man möchte, dass China sich öffnet für europäische Geschäfte.
Man möchte, dass China Umweltstandards einhält und Arbeitnehmerrechte.
Ja. Und humanitärische Niveaus auch. Es wird komplizierter, dass man einfach sagt, okay, we'll just do more trade with China. Geht nicht so.
Ja. Kann die EU irgendwas machen, um Großbritannien zurückzuholen?
Niemand spricht davon, weißt du, dass das nicht einmal die Leidenschaftsdichtler oder die wirklich am längsten getrauert haben, also meiner Meinung nach, also in Öffentlichkeit gesehen, sprich Angela Merkel und Donald Tusk zum Beispiel, der Ex-Chef von den, wie sagt man, der Europäischen Rat. Also Tusk hat meinte in einer Generation vielleicht, und ich glaube, es geht nicht schneller als das. Das glaube ich wirklich nicht.
Weil die Briten nicht zurück wollen oder weil die EU zu schwach ist, sie zurückzuholen?
Nein, es ist zu kompliziert jetzt, glaube ich. Und jetzt, wo Großbritannien auch ausgetreten ist, wenn es wieder eintreten wollen würde, könnte die EU das wirklich machen ohne Euro-Beitritt, ohne Beitritt in Justiz und Migration? Das wäre nicht so einfach, dass man zurückkommen würde mit, wie sagt man, Rebate.
Der alte UK-Rabatt, der wäre dann weg, ja.
Ja, alles ist weg. Also das wäre jetzt von Anfang an. Und ich glaube, das ist viel zu kompliziert. Und politisch, man sagt das auf Englisch, man sagt ein heißer Erdäpfel, so hot potato. Und I just can't see it. Und diese Frage hat sich Großbritannien also innerlich zerrissen. Und wenn ich zurück dazu komme auf deine, auch auf eine deiner ersten Fragen, you know, man hat Großbritannien betrachtet als offen und liberal und also es ist noch offen und liberal, aber ich glaube mehr die Überraschung war die Stabilität und der Respekt vor Parlament und wie das funktioniert. Das ist alles zerplatzt wegen über Brexit, und man hat auch gesehen, dass das funktioniert nicht. Und also ich frage mich, ob in den History Books in der Zukunft, ob man nicht sagen würde, war das ein Fehler, eine einfache Mehrheit zu akzeptieren? Hätte David Cameron von Anfang an nicht sagen sollen, es muss eine Mehrheit von 60% und übergeben und rübergeben? Weil zum Beispiel, ich erinnere mich daran, die Deutschen und die Franzosen haben ihn gebetet, die haben gesagt, du hast keine Idee, David, mit Referendums. Die sind hochkompliziert. Wenn es eine einfache Yes and No Frage ist, ja, möchtest du, hier hast du irgendwas in der Hand, was wirklich nicht ideal ist. Wirst du das behalten? Oder eine ganz neue Zukunft reingehen. Also die Mehrheit wird sagen, okay, bye bye. Aber das ist zu einfach. Und die haben ihm gebetet, nein, mach das nicht. Oder wenn, dann, das kann keine einfache Mehrheit sein. Aber er wollte nicht zuhören. Und ja, die Geschichte ist Geschichte. Aber es wäre viel zu einfach zu sagen, dass alle in Großbritannien das jetzt ihre Entscheidung bereuen. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Und Covid-19 hat es dazu gebracht, dass man hätte denken können, dass jetzt im Herbst 2020 Brexit noch ein ganz heikles Thema wäre. Und das ist nicht der Fall, weil die Leute, die denken jetzt an Covid-19 und die denken an den der Tag übermorgens und wie sie wirtschaftlich überleben werden. Und da denken sie und die denken nicht mehr an Brexit. Aber die Wunden von Brexit und 2016 sind immer noch da und sehr offen. Ja.
Was denkst du, was für ein Land Großbritannien werden wird in Zukunft?
Was für ein Land wird Deutschland? Was für ein Land wird Frankreich? Wir wissen das einfach nicht. Wir wissen nicht und wir wissen auch nicht.
But we're still bound to EU rules.
Yes, but you're also affected by the COVID-19 sure. virus and the devastation that the virus is wreaking on all of our economies. Und wir wissen nicht, was für eine politische Wirkung das geben wird. Das wissen wir einfach nicht. Weil, also für mich seit 2008 und die wirtschaftliche Krise hat die Politik in Europa vollkommen geändert. Vollkommen verändert. Für immer und ewig, glaube ich. Weil viele Leute haben sich betrogen gefühlt von den Politikern, die sie hätte schützen sollen. Besonders in vielen Fällen von den Sozialdemokraten. Und ich glaube, viele Menschen haben sich ihre Vertrauen in die traditionellen Institutionen verloren, in Banken und in Traditionalpolitiker. Und deswegen haben wir in vielen Ländern, und inklusive Deutschland, neue Bewegungen gesehen von den Populisten. Und ich sage Populisten ganz gemeint, weil die waren so die Vox Populi. Also wir verstehen die Probleme der Menschen, der einfache Mensch. Wir verstehen, wir hören zu. Aber die Traditionellen, die Reichen, die immer die Macht gehabt haben, die hören nicht zu. Also das war eine große Wirkung von 2008 und danach. Und deswegen sahen wir Trump, wir sahen Brexit, wir sahen, you know, FPÖ wieder an der Macht in Österreich, the Danish People's Party, auch in Deutschland, die ganze Wirkung auch. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Warum? Weil viele dieser Parteien hatten ganz einfache Slogans, aber keine einfache Antworten auf die Probleme der Menschen. Und auch dazu, viele Politiker, links und rechts, haben auch ein bisschen Vokabeln gelernt von diesen Populisten. Und die haben diese Vokabeln oder Themen gestohlen vielleicht, um populärer zu werden oder beliebter zu werden. Ich schaue nach Sebastian Kurz in Österreich zum Beispiel. Er war einer der ersten. Oder Mark Rutte auch in den Niederlanden. Vor Wahlen spricht er immer ganz stark gegen Immigranten und so weiter, Zuwanderer und so weiter. Weil er diese Wahlen von den Rechtsextremen gewinnen möchte. Ich glaube, mit Covid-19 viele Leute sind zurückgekommen an den Institutionen, weil sie Angst gehabt haben. Aber wenn wir wirklich die wirtschaftliche Wüste nach Covid-19 uns betrachten und was für eine Wirkung das hat auf die tagtägliche Leben vieler Menschen in Europa, inklusive Großbritannien, dann müssen wir schauen, was für eine politische Wirkung das hat. Und noch dazu, diese Attacks, das wir neulich gesehen haben in Frankreich und auch jetzt in Wien, Immigration kommt wiedermals als Thema oder is the Islamization. Oder was auch immer. Und die sind Themen, die von den Rechtsradikalen oder Populisten beliebt werden. Also es ist seit 2016 schaue ich nie wieder in my crystal ball, in meine Glaskugel. Man weiß nicht. Was wir wissen, ist, dass die Zukunft für ganz Europa schwierig sein wird mit Covid-19 und danach. Und auch für Großbritannien, absolut.
Also ist der Brexit eigentlich gar nicht mehr das Problem?
Nein, Brexit ist nicht das Problem. Ich glaube, für uns alle Covid-19 ist das allergrößte Problem. Ja, aber Brexit spielt auch eine Rolle. Aber deswegen, ich komme dazu zurück. Wenn du sagst, du glaubst, No-Deal-Brexit ist jetzt hochwahrscheinlich. Ich sage nein, weil warum noch eine Krise das dazukommen würde auf die Covid-19-Krise. Und wenn Boris Johnson, also es ist ganz interessant, in der EU dieses Jahr, die allgemeine Meinung war, ob es einen Deal gibt oder nicht, diese Entscheidung liegt nicht in Brüssel, sondern in Number 10 Downing Street. Weil Boris Johnson wird sich entscheiden, was politisch mehr vorteilhaft für ihn ist. Ein No-Deal-Brexit, um zu sagen, ha, I told the EU to take a hike. Oder ein Deal, wo er sagen kann, ist es vernünftig und viel wichtiger für uns, unsere Wirtschaft zu schützen, die Manufacturing Towns, die Fabriken in den Norden und seine neue Wellen in den Norden zu schützen und so weiter und so fort. Und darauf wartet Brüssel.
Wer wird zuerst zucken? Johnson oder Brüssel?
Ah, who's gonna blink first? Ja, also ich glaube, dass beide, you know, es ist ganz einfach in diesem Fall, weil es ist nicht nur Großbritannien, die Kompromisse eingehen muss, so wie wir es gesehen haben. Und beiderseits müssen zu Hause gehen oder ihre eigene Publikum sagen danach, wir haben das geschafft, was auch immer. Und wir wissen, dass Boris Johnson einen Gewinn mit Fisch in der Hand haben wird. Das ist hundertprozentig. Und wir wissen, dass die EU sagen können müssen, wir haben unseren Binnenmarkt verteidigt. Und die müssen beide blinken, until the cows come home, zwischen geschlossenen Türen, bis sie das geschafft haben.
Ja. Also werden sie wahrscheinlich, es wird irgendetwas gleichzeitig passieren. Das heißt, die EU wird, also die EU und die UK 150. werden gleichzeitig vor die Presse treten und sagen, so, wir haben beide gewonnen.
Ja.
Und in der Realität haben wir beide verloren.
Die EU hat von Anfang gesagt, es gibt keine Gewinner mit Brexit, nur Verlierer. Und das ist immer noch heutzutage die EU-Meinung. I have to say, Donald Tusk, also die Ex-Präsident von dem Europäischen Rat, der hat gesagt, der liebte seine Redewendungen, ja, muss ich auch dazu sagen. Aber dieses habe ich, weil Boris Johnson würde immer kritisiert und wird immer noch kritisiert, dass er sein Cake and Eat It haben möchte. You know, he wants to have his cake and eat it. Er möchte seine Kuchen haben und das essen. Und Donald Tusk sagte, there will be no cake on the plate, just salt and vinegar, you know, like the salt and vinegar crisps. Das ist eine ich glaube, Brexit ist eine sehr bittere Erfahrung für die EU. Und die EU sagt immer, wir überleben das besser, wenn es No Deal gibt, weil wir wirtschaftlich viel größer sind und so weiter. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Aber die für Brexit waren in Großbritannien, das war nie aus wirtschaftlichen Gründen.
Also ist es denen eher egal, dass sie angenommen, sie sind hinterher, also die Brexiteers sind hinterher ärmer, aber Hauptsache die Immigrants sind weg?
Einerseits, dass sie Kontrolle über Immigration haben, also in Theorie, weil ich sage immer dazu, und was glaubt ihr in der Zukunft kommt? Also sicher, also wenn Großbritannien ein Trade Deal mit Indien möchte, zum Beispiel, die werden sagen, you know, wir möchten Arbeitsvisum kriegen, bitte. Und wahrscheinlich, wenn es jetzt ein Deal mit der EU gibt, zum Beispiel, ich kann es auch sehen in der Zukunft, wo die EU sagen wird, zum Beispiel, okay, du möchtest irgendwas mit deinen Services in Großbritannien, weil 80% der Wirtschaft in Großbritannien ist Services, nicht Güter. Okay, dann wir möchten auch Arbeitsvisum oder irgendein Abkommen mit Arbeitsvisum. Alles ist möglich in der Zukunft. Und das ist irgendwie die falsche Idee. Großbritannien wollte ihre Souveränität. Aber in der Welt, wenn man Trade Deals haben möchte, also beide Seiten müssen irgendwas abgeben, um irgendwas zu bekommen oder zu gewinnen. So funktioniert's. Wenn es nicht mit der EU ist, dann ist es mit Australien oder New Zealand oder Kanada oder Japan. Also ein Insel ganz allein heutzutage funktioniert nicht sehr gut. Aber wie gesagt, für viele, also People haben, die Leute, die für Brexit gestimmt haben damals, haben das aus verschiedenen Gründen gemacht. Es ist, wie immer als Journalist, das weißt du eh, es ist nie schwarz-weiß, es ist immer grau, verschiedene Grauen. Und jetzt, wo ich jahrelang in Brüssel lebe, ich verstehe sehr gut vom Wetter her verschiedene Grauen. Und Brexit ist keine Ausnahme. Es ist different shades of grey. Not 40 shades of grey or 60 shades of grey or 80 shades of grey, aber
the multitude
ganz verschiedene
of shades of grey.
Nicht schwarz-weiß. Multitude of shades of grey. Ja, ja.
Katja Adler, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank und vielen Dank für deine Geduld mit meine Sprachkenntnissen.
It could have been worse. You could have forced me to speak English.
So, next time. Next time.